DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Unser Thema heute ist der Bauturbo. Der entsprechende neue Paragraph 246e im Baugesetzbuch wurde bereits unter den Vorgängerregierungen verhandelt. Ende Oktober dieses Jahres ist er in Kraft getreten. Im Kern geht es darum, Baugenehmigungen zu beschleunigen. Außerdem soll es leichter werden, nachzuverdichten und Gewerbeflächen zu Wohnzwecken umzunutzen. Ob das gelingt, hängt maßgeblich davon ab, ob Verwaltung und Planer das Instrument richtig zu nutzen wissen. Und sie müssen schnell lernen, denn die Sonderregelung ist nur vorläufig und endet am 30. Dezember 2030. Multiplikatoren wie Berufsverbände spielen eine zentrale Rolle dabei, Möglichkeiten und Fallstricke zu analysieren und darüber zu informieren. Ich spreche deshalb heute mit Martin Wittchen, Hauptgeschäftsführer des Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure, BDB. Mein Name ist Jan Ahrenberg. Hallo Martin, willkommen.
Hallo Jan.
Martin, war der BDB an der Formulierung des Paragraphen 246e in irgendeiner Form beteiligt?
Ja, schön wäre es gewesen. Also schön, Jan, dass wir erstmal hier zusammen sind zu diesem wichtigen Thema. Schön wäre es gewesen. Wir hätten dann auch noch ganz anders Einfluss nehmen können und wollen, denn die ein oder anderen Formulierungen hätten wir natürlich verändern wollen. Dazu muss man wissen, das Ganze ist ja, wie im Intro schon erwähnt, schon von der Vorgängerregierung auch vorgesehen gewesen, ein Stück weit. Und wenn wir uns anheften wollen, Einfluss genommen zu haben, dann ist es, dass er überhaupt reingekommen ist. Denn in der Vorgängerregierung, ja ziemlich genau vor einem Jahr, anderthalb Jahren, war schon eine BauGB-Novelle auf dem Weg. Da war der 246e erstmal nicht drin. Da hatten wir uns stark gemacht dafür, dass er reinkommt. Und die jetzige Regierung hat dann gesagt, wir nehmen es wieder rein. Und da wir uns auch die ganze Zeit dafür stark gemacht haben, dieses Instrument überhaupt anzuwenden, könnten wir sagen, ja, ein Stück weit haben wir darauf Einfluss nehmen können. Wie gesagt, an den einzelnen Formulierungen natürlich nicht. Denn für uns, auch als BDB, ist ein Stück weit in der DNA, uns für den Wohnungsbau einzusetzen. Wir wissen, dass wir 1 Million Wohnungssuchende haben. Im Sommer hat der Kinderschutzbund veröffentlicht, dass es 137.000 wohnungslose Kinder gibt. Das sind häufig untergebrachte Kinder. Das heißt, die Not ist wirklich groß. Und deshalb hat der BDB sich schon, solange ich ihn kenne jedenfalls, sehr, sehr stark dafür gemacht, dass hier für die Menschen gebaut wird. Dass natürlich für Architektur, Qualität, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, aber eben auch für die Menschen gebaut wird. Und zwar so gebaut wird, dass es bezahlbar ist. Und da könnte der 246 eher ein kleiner Baustein sein. Achtung, es geht natürlich nicht in erster Linie nur ums Bauen, sondern es geht da um die behördlichen Genehmigungsprozesse. Also das ist jetzt ein kleiner Baustein, aber nicht alles.
Mhm. Naja, am Ende hatte man ja auch den Eindruck, jetzt soll es schnell gehen. Der Herbst der Reformen war angekündigt. Bisher vielleicht eine der wenigen überhaupt tragenden neuen Gesetzesnovellen hier. Wie schätzt der BDB oder wie schätzt auch du jetzt dieses Gesetz ein? Also welche Stärken und welche Mängel hat das Gesetz aus deiner Sicht?
Also wie schätzen wir das Ergebnis ein? Das Ganze, also ist es gut, dass überhaupt was passiert. Jetzt muss man, wie gesagt, in der Genese wissen, Vorgängerregierung hat gesagt, wir machen eine große BauGB-Novelle. Dafür hatte die Ampelregierung 64 Paragraphen genommen und verändert. Die jetzige Regierung hat sich 8 Paragraphen genommen. Und der 246 ist davon einer. Stärken, Schwächen hat er, komme ich gleich. Da sind aber auch noch andere Regelungen drin, die auch das Bauen vereinfachen, vielmehr Genehmigungsprozesse vereinfachen sollen. Zum Beispiel der Paragraph 31 ist auch verändert worden. Da wird zukünftig vorgesehen, dass nicht nur im Einzelfall Abweichungen möglich sind von Bauplänen zum Beispiel, sondern auch in gleichgelagerten Fällen. Das ermöglicht den Bauämtern leichter Befreiungen zu erteilen, als es bisher gewesen ist. Dass eine ähnliche Befreiungsmöglichkeit gibt es in 34 für den Innenbereich und eben den 246e. Der 246e, der hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist tatsächlich, Befreiungen können erteilt werden für, und das ist gut, dass es drin steht, für den Wohnungsbau. Aber was negativ ist, es ist nicht für den Geschosswohnungsbau, sondern es könnte auch für den Einfamilienhauswohnungsbau sein. Das haben wir kritisiert, das hat die Regierung leider nicht verändert. Punkt 1 und das Punkt 2 ist, dass auch nicht drin steht, dass es eine Bauverpflichtung gibt. Wir hätten also gerne gewollt, dass, wenn eine Genehmigung erteilt wird, dass es auch mit der Bauverpflichtung verbunden wird und insofern zum Beispiel zu Spekulationszwecken keine Baugenehmigung erteilt werden können. So leicht, wenn es eine Bauverpflichtung dazu gibt. Klar, irgendwann verfällt auch eine Baugenehmigung, kann verfallen, je nach Landesbauordnung. Aber es wäre gut gewesen, wenn das gleich eine der Voraussetzungen gewesen wären.
Zumal man ja auch da irgendwie das Gefühl hat, große Städte wie Berlin, Hamburg, München, die können sich irgendwie auf der Ebene vielleicht noch wehren, aber kleinere Kommunen, die vielleicht in Konkurrenz mit ihrer Nachbarkommune stehen, geraten dann schon schneller unter Druck, auch den Investoren nachzugeben und Spekulationsprojekte zuzulassen. Also die sind da ja weit weniger geschützt. Auf der anderen Ebene, Entschuldigung, wolltest du einhaken?
Ja, man muss dazu auch sagen, also der 246e erlaubt ja auch nicht alles. Das heißt, die Gemeinden sind jetzt nicht völlig frei. Das heißt, es ist weiter erforderlich, dass zum Beispiel die öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt werden dürfen. Das heißt, so Themen wie Barrierefreiheit, Themen wie Verkehrsinfrastruktur, Umweltprüfung, jedenfalls eine überschlägige Umweltprüfung, die bleiben auch weiterhin erforderlich. Also das heißt, diese absolute Befreiung ist das auch nicht, das, was immer kritisiert wurde. Jetzt wird es einen Wildwuchs geben und überall gebaut werden und es gibt gar keine Möglichkeiten mehr, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist eben nicht der Fall. Das heißt, es ist schon eingeschränkt, es ist ein wichtiger Baustein, aber es wird jetzt auch nicht zu sagen, der Untergang des Abendlandes dadurch eingeläutet.
Aber wie du schon erklärt hast, ist natürlich jetzt erstmal, sollen die Investitionen erleichtert werden und auch die Baugenehmigungen erleichtert werden. Es wäre ja auch eine Chance gewesen, gleich mit dem Gebäudetyp E-Gesetz, das jetzt auch angekündigt ist, um die Ecke zu kommen und zu sagen, wir machen das in Verbund, damit es, und da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber mehr ein tatsächliches Baugesetz als ein Wirtschaftsgesetz wird, das da auf den Weg gebracht wird. Zumindest hat es manchmal so auf mich den Eindruck, dass vor allen Dingen erstmal die finanzielle Seite des Bauens angegangen wird und gar nicht so viel drüber nachgedacht wird. Die Preise sind auch deswegen so nach oben gegangen, weil die anerkannten Regeln der Technik über die vergangenen 10 Jahre explodiert sind und sehr stark zum Kostentreiben dazugehören. Wie steht der BDB zu diesem Themenkomplex?
Ist ein wichtiges Thema, sind verschiedene Komplexe. Das eine, was wir gerade betrachtet haben, ist ja das Bauplanungsrecht. Das heißt, wie sieht es eigentlich aus mit der Baulandbereitstellung und der Möglichkeit, Bauland zu erschließen, da wo eigentlich andere Pläne dagegen sprechen. Also die Befreiung ermöglicht wird, um Bauland zu nutzen zum Wohnungsbau. Das andere ist, wie bauen wir überhaupt? Das ist das Gebäudetyp E-Vorhaben, nenne ich das mal. Das ist ja irgendwie in Schleswig-Holstein. Das ist die soziale Wohnungsbauförderung und dort die entsprechenden Befreiungen. Es ist der Hamburg-Standard, der auch in dem Zusammenhang diskutiert wird. Es ist ein ganz wichtiger Baustein. Wir sind beim Bauen bei ungefähr 4.500 € pro Quadratmeter im Neubau. Das heißt Mieten von ungefähr 18 bis 20 Euro. Das kann sich kein Mensch mehr leisten. Wir müssen runterkommen. Wir müssen runterkommen auf ungefähr 3.000 €. Dann sind wir bei 10 bis 12 Euro Miete. Das zählt als bezahlbarer Wohnungsbau. Das ist nicht der soziale Wohnungsbau, der eher so bei 8 bis 10 maximal Euro liegt. Aber wenn wir dahin kommen, dann wären wir schon ein Stück weiter. Da muss man aber sich ganz doll anstrengen und sich fragen, wie kann man anders bauen, um zu solch einem Quadratmeterpreis zu kommen. Und da kann natürlich der Gebäudetyp E helfen. Der Gebäudetyp E sagt oder will sagen, wir wissen noch nicht ganz genau, was sich dahinter versteckt, will sagen, dass wir mit reduzierten Standards bauen. Das können keine Aufzüge sein, das kann kein Keller sein, das kann auf Balkone verzichten bedeuten, das kann klassisch der Schallschutz reduziert, also die Zwischendeckenstärken etwas reduzieren sein. Das kann auch gehen. Das ist in Hamburg ganz gut durchgerechnet worden. Und funktioniert so halbwegs auch schon in Schleswig-Holstein, da wo die soziale Wohnungsbauförderung genau an diesen reduzierten Standards auch ansetzt. Da gibt es auch die ersten Auswertungen. Da kommt man schon ein ganzes Stück weit, wenn man dann noch das, was Hamburg Standard meint, nämlich das integrale, das partnerschaftliche Planen, auch mit den Behörden zusammen im Übrigen, dann sind wir tatsächlich bei ungefähr 3.000 Euro im Quadratmeter, jedenfalls in der Theorie, das, was berechnet wird. Und das würde ungemein helfen. Was wichtig ist bei dem Gebäudetyp E, also bei reduzierten Standards, dass es nicht zulasten einer der Baubeteiligten ist. Das heißt, eine große Gefahr oder ein großes Risiko, was wir sehen, auch was unsere Mitglieder sehen, ist, dass nachher der Architekt, die Architektin für etwas haftet, wo sie gesagt hat, wir machen reduzierten Standard, aber wo der Bauherr sagte, davon wusste ich gar nichts oder das wollte ich gar nicht. Und da ist es dann wichtig, dass es Regularien gibt, Haftungserleichterungen gibt, die genau das verhindern. Denn sonst passiert es nicht. Auch in der letzten Ampelregierung, in den letzten Monaten der Ampelregierung gab es schon einen Gesetzentwurf. Der war noch nicht optimal. Der wurde auch kritisiert, auch von uns und von vielen Seiten kritisiert, dass der auch nicht so handhabbar ist. Wir würden es gerne verbinden mit der gesamtschuldnerischen Haftung. Das heißt, wir würden gerne dann auch sagen, okay, dann reduziert die gesamtschuldnerische Haftung, macht eine Projektversicherung, da sind alle Beteiligten mit umfasst und können auf diesem Wege das Haftungsrisiko für den Planer reduzieren, der also dadurch auch motivierter ist, zu sagen, okay, lieber Bauherr, ich lasse mich hier darauf ein, von Normenstandards abzuweichen, auf einer gesetzlichen Grundlage. Und jetzt kommt's, diese ganze gesetzliche Grundlage, die gibt es eben bis heute nicht. Es gibt ein Eckpunktepapier, das ist vor anderthalb Wochen ungefähr kommuniziert worden. Und dieses Eckpunktepapier adressiert die richtigen Themen, völlig richtig. Aber es soll erst zu einem Gesetzentwurf im nächsten Sommer frühestens werden und zum Ende nächsten Jahres beschlossen werden. Das heißt, als erst übernächstes Jahr auch wirken könnte. Und das ist völlig unakzeptabel. Das ist auch überhaupt nicht verständlich, warum das jetzt so lange dauert, nachdem man jetzt schon letztendlich anderthalb Jahre diskutiert hat. Man hatte schon einen Gesetzesvorschlag in der Welt. Und man ist also relativ weit. Man fängt nicht bei Null an. Es gibt Erfahrungen, es gibt verschiedene Projekte, die man da auch betrachten kann, wenn man sich fragt, was brauchen wir für Regeln? Und dass die Bundesbauministerin in dem Fall aber sagt, und das Justizministerium, die beiden arbeiten da zusammen, das Eckpunktepapier ist auch von beiden, sagen jetzt, das dauert jetzt noch mal ein Jahr, bis wir ein Gesetz beschlossen haben. Das ist eigentlich nicht verständlich und auch nicht akzeptabel und geht zulasten der Menschen.
Zumal die gesamte Sonderregelung, die jetzt im Paragraph 246e und den darüber hinausgehenden verankert ist, ja nur auf 5 Jahre begrenzt ist. Also wenn man damit einsteigen will, läuft dann tatsächlich die Zeit weg. Also es ist ja kaum anzunehmen, dass sich die Bedingungen im Neubau dann schon wesentlich geändert haben, wenn das erstmal alle Beteiligten lernen müssen gemeinsam. Gibt es da irgendeine Brücke, die man bauen kann, irgendwie Hilfe, die man auch in Anspruch nehmen kann, vielleicht von Seiten des Verbandes, dass man da schneller einsteigt, sich schneller orientieren kann?
Also wir begleiten dieses Gesetzgebungsvorhaben und haben es auch adressiert, dass das schneller geht. Da sind wir übrigens auch alle einig, alle Planerverbände und Kammern gehen da in dieselbe Richtung zu sagen, nein, also komm, das muss jetzt auch schneller gehen. Was die Befristung angeht, das ist ganz interessant. Da ist im Gesetzentwurf selber schon, im Gesetz selber in der Begründung schon vorgesehen, dass es eine Evaluierung geben soll. Und in der Evaluation soll geguckt werden, wie viele Genehmigungen wurden eigentlich erteilt. Wie ist es tatsächlich mit der Zustimmung der Gemeinden? Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es wird nicht einfach so gebaut, sondern die Gemeinden müssen immer noch zustimmen. Das heißt, vor Ort wird entschieden, passt es oder passt es nicht. So, das Ganze soll evaluiert werden über die nächsten 5 Jahre. Ja, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, wenn man weiß, wie lange Genehmigungszeiten, Bauzeiten so sind. Aber immerhin, wir haben es. Wir können jetzt probieren. Und die große Chance ist, dass man letztendlich diesen Bypass über diese Zeit nutzt. Denn es ist ein Bypass. Wir haben eigentlich ein Planungsrecht, was Fesseln anlegt, was bedeutet, dass wir eben nicht so viel bauen können und Bauland haben. Legt man einen Bypass über Befreiung. Und die Chance ist jetzt aber auch durch die große Bau-GB-Novelle, die diese Regierung ja auch weiter verfolgt, zu sagen, okay, und nun gehen wir die wirklichen Probleme an. nämlich das Planungsrecht so zu reformieren, dass es schneller geht, dass es flexibler wird. Und wenn dann diese Zeit nutzt, dann haben wir viel gewonnen. Wenn man dann auch sieht, dass es gehen kann mit reduzierten Genehmigungserfordernissen.
Wir haben die Frage schon gerade mal gestriffen, aber mich würde noch mal interessieren, wie der BDB das einschätzt. Ist so viel Kompetenz in den Kommunen tatsächlich vorhanden, um diese schnellen Verfahren auch tatsächlich so schnell umzusetzen, eine statthafte Einschätzung zu geben, ist dieses Bauprojekt nach diesen und jenen Kriterien überhaupt umsetzungsfähig oder werden da ganz viele schnelle Entscheidungen getroffen, die man bereut oder die dann vielleicht sogar vor Gericht irgendwie gar nicht mehr haltbar sind? Also was passiert, wenn eine Kommune eine Baugenehmigung erteilt oder eine Gemeinde eine Baugenehmigung erteilt und es stellt sich im Nachhinein raus, dass irgendwelche naturschutzrechtlichen Belange nicht berücksichtigt wurden? Also wie wasserdicht sehen Sie da das Recht?
Also die Gemeinden, die Genehmigungsämter sind gefordert, auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Aber wir glauben, sie werden auch verantwortungsvoll damit umgehen. Denn einerseits sitzen da ja auch Stadtplaner und Stadtplaner, Architekten und Architektinnen. Und das heißt, sie wissen ein Stück weit, was sie da tun. Es wird da also, glaube ich, weder einen Wildwuchs geben, noch wird es auch eine Überholung geben, dass man sagt, oh, die Gemeinde X macht das, meine Nachbargemeinde sagt, okay, und jetzt müssen wir nachziehen und jetzt müssen wir die und die Befreiung hier ermöglichen, die vielleicht auch am Rande des Gesetzes sind und auch nicht wünschenswert sind und nicht gewollt sind. Wir glauben, es muss und sollte den Planerinnen und Planern da durchaus zugestanden werden, dass sie verantwortungsvoll handeln. Viele BDB-Mitglieder, und übrigens, das ist ja das Gute am BDB, wir sind nicht nur Freischaffende in unserer Mitgliedschaft, sondern wir sind teilweise auch, wir haben teilweise auch Mitglieder, die eben aus den Bauämtern selber kommen. Und von daher kennen wir diese Kommunikation sehr gut. Wir kennen die Entscheidungsabläufe sehr gut. Und daraus speist sich letztendlich auch die Vermutung und Hoffnung, dass das verantwortungsvoll genutzt wird, das Instrumentarium, was es da gibt.
Ein anderes Thema, auch auf dem Land eher, ist die Zersiedlung der Landschaft. Das ist zum Beispiel gerade, wenn es darum geht, dass es eben Einfamilienhäuser jetzt auch betrifft und eben nicht den Geschosswohnungsbau, fragt man sich auch, müssen noch mehr Einfamilienhäuser irgendwo am Randgebiet geschaffen werden. Grundsätzlich kann man ja auch überhaupt darüber streiten, wie viel Neubau noch sinnvoll ist, ob wir uns nicht mehr dem Bestand widmen sollten. Und ist nicht diese Form des Bauturbos, bedroht auch nicht die aufkommende Kreislaufwirtschaft, wenn jetzt sozusagen einfach mit neuen Materialien wieder neue Projekte in Angriff genommen werden und erst hinterher der Summenschluss gezogen wird, hat das jetzt was gebracht oder nicht? Wie stehst du dazu?
Also den Bestand zu nutzen ist wichtig. Ich glaube, das ist auch das Zeichen der Zeit und das wird auch immer mehr gemacht und völlig zu Recht muss man schauen, was hat man und nicht einfach sagen, was kann man jetzt völlig neu machen. Auf der anderen Seite muss man eben auch die Realität sehen. Es wird ungefähr 10% des Wohnungsbestandes aus dem Bestand heraus entwickelt durch Umnutzung, durch Aufstockung etc. In den letzten 10 Jahren ist das auch gar nicht viel mehr geworden. Das heißt, es gibt Hindernisse, die ganz offenbar dazu führen, dass da nicht viel mehr Potenzial geschöpft wird. Es wird viel darüber geredet, da gäbe es ein Riesenpotenzial, Umnutzung, Stichwort, Büroleerstand, umnutzen und so weiter. Ja, das kann funktionieren und das sollte man auch immer in Erwägung ziehen, aber es gibt da offenbar in der Realität Hindernisse, weshalb es wenig und zu wenig noch passiert. Ja, das ist auch eine Kostenfrage. Ja, es ist auch eine Frage, wie sind eigentlich die Genehmigungsprozesse, wenn ich umnutzen möchte? Also auch da gibt es Hindernisse, da muss man drüber reden, wie kann man die beseitigen? Und wenn man unter dem Strich schaut, werden wir trotzdem nicht umhinkommen, auch über den Wohnungsneubau zu reden. Über den Wohnungsneubau, und das sollten bestenfalls nicht die Einfamilienhausgebiete sein. Die Kritik kommt völlig zurecht. Deshalb auch unsere Kritik am 246e, dass eben nicht der Geschosswohnungsbau vor allen Dingen davon profitiert, sondern auch der Einfamilienhausbau profitieren könnte, sage ich mal etwas vorsichtig. Und von daher muss man realistisch sein. Man muss auch übrigens nicht nur den 246e sehen, sondern auch diesen Paragraphen 31, den ich vorhin nannte. Da sagen viele Kommunen, der hilft uns tatsächlich auch in der Innenstadt eine Verdichtung zum Beispiel zu ermöglichen, Höfe zu bebauen, Ränder zu bebauen. Also von daher ist in diesem Wohnungsbau-Turbo tatsächlich ein bisschen mehr drin und den Bestand auch zu nutzen und weiter daran zu arbeiten, da keine Ressourcen zu verschwenden.
So ein bisschen fragt man sich ja auch immer, warum wird so ein Bauturbo irgendwann denn überhaupt notwendig? Also irgendwie haben wir ja alle das Gefühl, dass Versäumnisse aus den vergangenen Jahrzehnten jetzt wieder im Hauruck-Verfahren so aufgeholt werden müssen. Wie kann man dazu beitragen, diesen Wohnungsbau zu verstetigen? Ist das auch ein Thema, bei dem auch Planerinnen und Planer mehr beisteuern könnten, als sie es bislang tun?
Ja, bestenfalls, indem sie natürlich ihre Kreativität, ich sag mal, auch auf die Straße, in die Bauten bringen, das, was sie gelernt haben, umzusetzen, um schneller, um einfacher, um kostengünstiger zu bauen. Aber es braucht eben auch ein gutes Beispiel, was brauchen wir zur Verstetigung. Jetzt gibt es ja wieder so diesen EH55 Standardförderung. Am 16. Dezember ist es, glaube ich, soweit. Da wird der Topf geöffnet. 800 Millionen sind da drin. Damit fördert man den Bau, der den EH55 Energiestandard nur in Anführungsstrichen beinhaltet. Und alle wissen ganz genau, da gibt es einen Stau, da gab es eine Zurückhaltung von genehmigten Projekten, die dann auch umzusetzen, weil es diese Förderung eben nicht gab, relativ abrupt. Jetzt gibt es einen Topf mit 800 Millionen und man wird feststellen, dieser Topf wird wahrscheinlich innerhalb von Tagen, vielleicht auch innerhalb von Stunden geleert sein. Das heißt, man entfacht immer so ein Strohfeuer und von daher ist die völlig berechtigte Frage, wie kann man das eigentlich verstetigen? Wir glauben, verstetigen kann man das durch eine Offensive, was den gemeinnützigen Wohnungsbau angeht. Ich glaube, wir müssen davon weg, dass es tatsächlich der Markt alleine regulieren kann. Es braucht Genossenschaftsmodelle, Gemeinnützigkeitsmodelle, die noch stärker nach vorne gebracht werden. Wir hatten, wenn ich das richtig recherchiert habe, mal einen Bereich von 40% an einem Wohnungsbestand in Deutschland über die Jahrzehnte nach dem Krieg, der aus dem Markt genommen wurde, weil da staatliche Institutionen gesagt haben, wir stellen Wohnungsbau bereit. Das hat man dann in den 90er Jahren alles zurückgedreht und man stellt heute fest, okay, zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes, übrigens auch die Neuvermietung ist häufig so, dass über 40% der Einkommen dafür eingesetzt werden muss, für die Miete. Und deshalb muss man da einen Bestand vielleicht wieder einziehen, der relevante Bereiche des Wohnungsmarktes rausnimmt aus dem Markt und verlagert in Richtung Gemeinnützigkeit. Und das wäre wahrscheinlich das, was jetzt nachhaltig erforderlich ist und dann auch wirkt.
Dass das einen guten Beitrag leisten kann, sieht man ja bei den kommunalen Versorgern, die inzwischen auch wieder gerne zurückgekauft werden, die zur gleichen Zeit veräußert wurden. Der BDB fördert und qualifiziert seine Mitglieder auch. Wir greifen Sie das Thema oder diese Themen Bauturbo, Gebäudetyp E und alles, was darüber hinausgeht, in Schulungen und Informationsmaterial auf. Welche Orientierung bieten Sie Ihren Mitgliedern?
Also Bereich Förderung, Qualifizierung ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil letztendlich unserer Arbeit, unseres Angebotes für unsere Mitglieder. Wir versuchen auch programmatisch natürlich die Themen anzugehen, wie mit dem Klimabauplan beispielsweise. Wir werden uns im nächsten Jahr stärker mit der Frage Resilienz beschäftigen. Inwieweit eigentlich müssen wir uns nicht nur Gedanken machen über schnell, kostengünstig, umweltgerecht, sondern auch resilient gegen die Dinge, die schon im Gange sind, was Umweltveränderungen sichtbar ist. Wir bieten Schulungen im Bauturbo an, im Übrigen, Anführungsstrichen muss ich jetzt Bauturbo sagen, das ist ja tatsächlich auch nur ein kleines Element und Turbo hört sich vielleicht auch ein bisschen zu groß an. Also wir bieten Schulungen an, wir sagen, da gibt es auch einen Riesenbedarf, da gibt es übrigens allgemeinen großen Bedarf. Also auch das Bundesbauministerium bietet übrigens Schulungen auch für die Gemeinden an und für die Kommunen. Die rennen da quasi diesen Veranstaltungen die Türen ein, weil es einen riesen Aufklärungsbedarf gibt. Und das ist in unserem Verband natürlich auch so. Und da bieten wir entsprechende Unterstützung an. Das Netzwerk ist es natürlich, was wir anbieten, und da erwähnte ich ja schon, dass viele unserer Mitglieder auch in den Bauämtern tätig sind, und da macht sich Netzwerk natürlich erst recht nutzbar und bemerkbar, weil man gucken kann, ne, wie funktioniert es, und da auch wirklich in Austausch gehen kann. Wir wollen Teil der Lösung sein, statt nur zu kritisieren. Dazu ist es auch notwendig, dass wir immer offen und ehrlich die Dinge ansprechen. Beispiel, dass es eben auch nur ein Bypass ist, worüber wir jetzt sprechen, dass es noch nicht die nachhaltige Lösung ist. Die nachhaltige Lösung hier beim Bauplanungsrecht, BauGB, bedeutet, man muss das Planungsrecht selber vereinfachen und nicht sagen, ich umgehe es einfach, indem ich Ausnahmegenehmigungen schaffe. Und solche Sachen zu kommunizieren und einzufordern, da sehen wir die Rolle des BDB.
Wir werden im Gespräch bleiben müssen. Vielen Dank, Martin, für das tolle Interview. Und wir sind schon am Ende.
Jo, danke dir.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind, und natürlich auf dbz.de.